ARD Sounds.
Der neue Podcast, nur der FCK, und wir haben ganz besondere Gäste eingeladen.
Nämlich Marius Müller und Luca Schulz, die beiden Hosts oder zwei der Hosts von Dein FCK auf YouTube.
Sie erzählen uns unter anderem, wie viel Aufwand hinter einer Folge steckt.
Und es geht um den Spagat zwischen Fannähe und Journalismus.
Und Marius hat uns verraten, welches Trikot er als kleiner FCK-Fan im Fritz-Walter-Stadion gefangen hat.
Nur der FCK, der SWR-Sport-Podcast.
Und da sind wir wieder, die neue Folge Nur der FCK im Studio in Kaiserslautern, Sebastian Zobel.
Servus und hallo.
Mein Name ist Stefan Kerstold, und da Länderspielpause ist, haben wir uns gedacht, die Jungs haben eh nichts zu tun, laden wir die Präsenter oder Hosts oder wie heißt es neudeutsch, ihr beiden?
Ja, ich denke, Host kann man schon sagen.
Okay, laden wir die Hosts von Dein FCK ein, unserem YouTube-Format bei SWR Sport. Herzlich willkommen, Marius Müller und Luca Schulz. Hallo.
Servus, hi.
Hi, danke, dass wir da sein dürfen.
Hallo.
Ja, unbedingt.
Mit Applaus begrüßt.
Letzte Folge, Luca. Wir wollen natürlich nochmal zurückschauen, oder wir müssen zurückschauen auf den Kick bei den Klubberern in Nürnberg.
War gut.
3-0 beim KSC, 0-3 in Nürnberg, und ich kann uns allen das hier nicht ersparen.
Ecke Justwan, rechte Seite, linker Fuß, der kommt gefährlich, Tor, Tor, erste Chance, zweite Minute, Tor für die Klubberer. Strafstoß, Nürnberg, 4 Schritte Anlauf, Markiew kommt in Richtung Südkurve und Tor, Tor für Nürnberg, zentral in die Mitte, und Markiew macht den Treffer, macht das 2-0. Nächster Eckball, glaube ich schon der 11. für den ersten FC Nürnberg. Rechte Seite, linker Fuß. Finn Becker darf das jetzt machen. Justwan ist draußen, aber der ist zu hoch angesetzt. Landet trotzdem bei Skobel und bei Lochoschwili. Drehschuss, Tor! Tor! Der Deckel ist drauf. Der Klub macht den dritten Treffer.
Luca, hast du schon eine Erklärung mit ein paar Tagen Abstand, warum nach einem 3-0 gegen den KSC auf dem Betzenberg plötzlich wieder so eine Nichtleistung vom FCK gekommen ist?
Ja, ich habe mir die Frage auch gestellt, aber irgendwie, ich kann es mir nicht so wirklich erklären. Und ich glaube, auch von den Verantwortlichen war ja jeder eigentlich sprachlos. Lieberknecht hat es ja auch gesagt, es ist wie eine Art Virus. Und ich finde, es ist schon auffällig, dass man nach einem Derby, was ja wirklich auch richtig gut gespielt wurde, so eine Leistung an den Tag legt.
Mit der gleichen Startelf, gemerkt.
Und deshalb, also man kann sich's eigentlich nicht erklären. An den Auswärtsfans kann es ja definitiv nicht liegen, weil da waren ja wieder 5.000, 6.000 dabei.
Du hast Thorsten Lieberknecht erwähnt, das hat er nach dem Spiel gesagt.
Ja, erstmal Glückwunsch an SFC Nürnberg für einen hochverdienten Sieg. Ich habe keinen verdienteren Sieg gesehen in den letzten Wochen wie der jetzt heute. Das muss man einfach sagen. SFC Nürnberg war in allen Belangen und vor allen Dingen in der Bereitschaft, ein hohes Energielevel zu fahren, waren sie uns in allen Belangen überlegen. Und das ist die Diskrepanz, die wir haben. Wir haben letzte Woche haben wir genau das auf den Platz gebracht. Und jetzt eine Woche später gar nichts davon mitzunehmen aus diesem Derby-Sieg. Das ist auch schwer in Worte zu fassen und stimmt erstmal auch nachdenklich. Und das ist bei uns wie ein Virus, dass du nach Spielen, wo du die Qualität zeigst, die du hast, ob mit dem Ball, gegen den Ball, dass du das eine Woche drauf, obwohl alle 11 Spieler nochmal das Vertrauen bekommen haben, um auch mal da in der Startelf eine Stabilität reinzubekommen, dass die es einfach nicht hinbekommen, dann so eine Leistung mal zu bestätigen.
Sebastian, was ein bisschen erschreckend ist, es war ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Gut gespielt, eine Woche später wieder mit nahezu gleichem Personal, oder hier war es ja sogar das gleiche Personal, praktisch nicht stattgefunden.
Für mich ist das Spiel halt so, oder steht sinnbildlich für die ganze FCK-Saison. Also ich glaube, an dem Spiel kann man super viel auch festmachen. Dieses Hin und Her. Also das ist, ich glaube, man hat mal wieder eindrucksvoll gesehen, dass der FCK eindeutig keine Spitzenmannschaft ist in dieser Liga. Und man hat mal wieder gesehen, dass das ganz, ganz große Problem, das ist jetzt auch kein Hot Take, das ist, glaube ich, relativ ersichtlich, die Konstanz ist. Das ist es ja bei vielen Mannschaften. Wenn andere Mannschaften konstanter wären, würden sie auch weiter oben stehen. Aber da hat der FCK halt echt ein richtig krasses Problem. Also wie kann es sein? Ich meine, Thorsten Lieberknecht hat es jetzt mit einem Virus beschrieben. Ist vielleicht gar keine so schlechte Beschreibung, weil wie kann das sein, dass du das Derby ganz souverän mit 3-0 gewinnst, eigentlich super euphorisch da rausgehst und dann eine Woche später so eine bodenlose Leistung zeigst? Also ich kann es mir nicht erklären. Marius, hast du eine Idee?
Ja, schwierig, weil wenn man sich die Leistung gegen den KSC anschaut, wo man wirklich in den ersten Minuten schon gemerkt hat, die Jungs waren da schon beim Aufwärmen, wenn man den Spielern ins Gesicht geschaut hat, man hat gesehen, heute geht's nur um 3 Punkte und heute wird da nur eine Mannschaft als Sieger vom Platz gehen. Und es ist genau das, was du schon angesprochen hast, dieser Leistungsabfall zwischen so einem Highlight-Spiel und dann der Woche drauf, ist das, was man immer wieder in der Saison gesehen hat. Ich erinnere an Spiele auf Schalke, wo man auch ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht hat. Und in den Wochen danach geht gefühlt nichts. Tiefpunkt damals der Auswärtsauftritt bei Darmstadt 98, wo wirklich von A bis Z alle eine Nichtleistung gebracht haben. Und es ist nicht zu erklären, dass das die gleichen 11 sind oder die gleichen 16 im Kader sind und von Woche solche Leistungsschwankungen dabei sind.
Zumal die Trainingsleistungen ja, das betont Thorsten Lieberknecht ja auch immer wieder, durchaus sehr gut sind. Was könnte denn Dr. Lieberknecht machen, um diesen Virus zu bekämpfen? Welchen Anteil hat denn der Trainer an so einer Situation?
Ich glaube, das ist eine Frage, die er sich auch jede Woche selbst stellt. Was kann ich machen? Wir sprechen ja auch jede Woche mit ihm, wir sprechen jede Woche mit den Spielern. Und wenn man da die Frage stellt, Jungs, woran liegt das?
Woran hattet ihr Lehen?
Woran hattet ihr Lehen? Und dann sagen sie, du, wenn wir es wüssten, wir würden es abstellen. Hm. Und zwar schon über die ganze Saison. Und es ist natürlich jetzt auch schwierig, die Saison ist gelaufen, es geht nur noch um die goldene Ananas. KSC, haben manche schon gesagt, ja, war jetzt das letzte Saisonspiel. Nach oben geht nichts mehr, nach unten geht nichts mehr. Und ich glaube, dann ist schon schwierig, sich mal nochmal so richtig zu motivieren. Aber das Problem ist ja nicht nur jetzt in diesen Wochen gewesen, sondern es geht ja schon die ganze Saison. Und was man da machen kann, das müssen Sie den Trainer fragen, nicht mir.
Aber Luca, wenn man jetzt mal guckt. Ja, ich merke schon, das wird heute ein Sprüchefeuerwerk.
Ja,
das
ist eine ernste Folge hier.
Ja. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, es ist ja relativ klar, dass der Kader eigentlich die Qualität hat und vor allem die Einzelspieler auch. Mhm. Jetzt haben uns in dieser Saison ja auch verschiedene Akteure schon mehrfach erzählt, ja, die Stimmung ist gut, die Mannschaft hat einen super Zusammenhalt. Es wirkte für mich zum Teil auch so. Noch dazu hast du gute Einzelspieler, aber irgendwie funktioniert es dann oft als Mannschaft nicht. Mhm. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich bin mir gar nicht so sicher. Manchmal denke ich dann schon, haben sie wirklich die Qualität, um durchzuziehen? Weil um permanent dann auch halt verdient oben zu stehen, brauchst du halt einfach eine konstante Leistung. Und das kriegen sie im Moment einfach nicht auf den Platz. Und natürlich, was zur Wahrheit wahrscheinlich auch so ein bisschen dazugehört, ist, dass einige Spieler auch echt bitter verloren wurden. Also jetzt gerade Elversberg, Paderborn, da hatten die Schiedsrichter schon auch einen kleinen Anteil daran. Das waren auch so richtige, wichtige Matchgames, die du dann halt verloren hast. Vielleicht hat das auch noch mal ein bisschen auf die Moral geschlagen. Aber ich glaube, dass in der Breite der Kader wahrscheinlich auch einfach dann vielleicht nicht gut genug ist, um sich dann auch permanent oben festzubeißen.
Das merkt man besonders daran, wenn ein Top-Torjäger wie Ivan Bretagne ausfällt. Voll. Und das merkst du halt, da ist niemand da, der ihn auch nur annähernd 1:1 ersetzen kann. Ich denke, das ist auch ein großes Problem, dass er seit Wochen nicht zur Verfügung steht.
Und da muss man ja auch dazu sagen, dass der ja auch in Spielen dann getroffen hat, die eigentlich gar nicht so gut waren und er aber halt auch unmögliche Dinge mit dem Kopf irgendwie gemacht hat, die wahrscheinlich in der Liga auch nur ganz wenige so machen.
Da musst du sagen, der FCK hat ja im Prinzip seit 2 Saisons dasselbe Problem. Letzte Saison war es Ragnar Ache, diese Saison war es Ivan Bretagne. Quasi das Spiel komplett zugeschnitten auf einen Top-Stürmer. Und wenn der dann ausfällt, dann hast du ein richtig dickes Problem.
Es ist genau das, was du sagst. Der FCK hat sein Problem nur verlagert und nicht behoben. Letztes Jahr, man hat es gesehen, wenn Ragnar Ache nicht dabei war, ging offensiv fast gar nichts. Und genau das gleiche Problem hattest du jetzt wieder, nochmal auf das Darmstadt-Spiel zurückzukommen. Du hast gesehen, die Spielidee war viele Flanken über Jolie, über Haas. Nur das Problem war, der die Dinger vorne abnehmen kann, der war halt nicht mehr dabei. Und dann hattest du einfach keine Spielidee mehr, wie du offensiv gefährlich werden kannst.
Aber du kannst ihnen doch nicht vorwerfen, dass sie für Ragnar Ache einen Ivan Bretagne, den niemand auf dem Schirm hatte, verpflichtet haben, der dann zufälligerweise genau die gleiche Qualität hat, sozusagen.
Es ist ein optimaler Transfer gewesen. Also besser hättest du die Einzelperson Ragnar Ache nicht ersetzen können. Nur das Problem ist, was auch bei Ragnar Ache das Problem war, du kannst ihn nicht ersetzen. Genau. Wenn diese Position wegfällt dann wird es schwierig für die Mannschaft, offensiv zu agieren. Und genau das Problem hast du nicht behoben, sondern du hast es nur verlagert, dass du dich wieder nur auf einen Spieler konzentriert hast. Und wenn der dann ausfällt, was natürlich unfassbar bitter ist, dann hast du keine anderen Möglichkeiten vorne groß.
Wenn wir jetzt gerade schon beim Sturm sind, will ich eine Sache ansprechen. Norman Bassett, als er kam, relativ unglücklich reingestartet, viel Kritik auch bekommen. Und dann ist er eigentlich ja relativ gut reingekommen, hat auch zweimal getroffen. Ich fand es jetzt irgendwie auch ein bisschen bitter für ihn, dass gerade in der Phase, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, er ist jetzt so langsam da, er ist angekommen, ist ja auch ein völlig anderer Spielertyp als das, was Ivan Pretalin spielt. Und dann wird er wieder rausgenommen und dann ist da Merkin Berischer auf einmal. Ich meine, klar, das ist natürlich auch ein Spieler, den hat man nicht geholt, wenn man ihn zur Verfügung hat, will man ihn auch einsetzen. Ich fand es jetzt aber dann irgendwie doch für Bassett relativ bitter. Und bei Berischer, okay, da gab es 2, 3 Situationen, muss ich sagen. Jetzt auch erste Halbzeit in Nürnberg, da gab es so ein paar Minuten, wo der FCK am Zug war und man hat gemerkt, okay, Berischer, da merkst du, da ist mal Qualität vorhanden oder war mal vorhanden, aber dann war es auch schon wieder weg, leider. Also ich fand es jetzt für Norman Bassett einfach unfassbar bitter. Wie habt ihr das empfunden oder wie findet ihr Norman Bassett?
Ich bin da komplett auf deiner Seite. Er hatte seine Problemchen, als er reingekommen ist, weil er einfach viele hochkarätige Dinge nicht gemacht hat, die er hätte machen müssen. Und als er dann so ein bisschen in Tritt gekommen ist, dann kam der Wechsel zu Berisha. Und ich muss sagen, ich finde, qualitativ ist Berisha ein richtig guter Kicker, ein richtig guter Stürmer, der schon absolut in der Bundesliga bewiesen hat, dass er kicken kann.
Ja, man merkt ihm aber an, dass er lange keine Spielpraxis absolut hat. Ja.
Absolut. Und trotzdem glaube ich es auch, es ist da wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass der FCK da so ein bisschen aus seinen Fehlern gelernt hat. Dass wenn man jetzt nur wieder auf Bassett setzt, Berisha, die Laune geht runter, weil der kommt natürlich auch auf den Betze mit dem Anspruch, hier will ich spielen, wenn du von Hoffenheim aus der Bundesliga kommst. Und ich glaube, dass es auch so ein bisschen damit zu tun hatte, da so ein Gleichgewicht zwischen den beiden aufzuarbeiten und dass es nicht wieder so passiert, dass du einen hast, auf den du dich zu 150% verlassen musst und der andere kommt dann mal so rein.
Ja, aber Laune runter. Ich meine, wir sind im Profigeschäft. Das müssen die Jungs, denke ich mal, verkraften. Es gibt ja noch 2 Namen auf dieser Liste. Daniel Hanslik beispielsweise und Mahir Emreli, der interessanterweise auf die Länderspiele jetzt verzichtet hat mit Aserbaidschan und sich im Training in Kaiserslautern nochmal an seine Normalform, sage ich jetzt mal, rankämpfen möchte. Das ist ja zumindest mal moralisch ein gutes Zeichen. Und er hat ja auch getroffen gegen den KSC. Ne?
Ja, jetzt gerade Emreli, dem würde ich es auch extrem gönnen, dass da irgendwie der Knoten platzt. Aber ich glaube, das sind jetzt auch alles Spielertypen, die müssen unheimlich viel aktuell auf dem Feld ackern, um zu treffen. So ein Parteien, der hat halt einfach auch mal so eine verhunzte Ecke dann eingenickt. Und wenn man ja auch sieht, was Bassett Meter machen muss, damit er eine Chance bekommt. Also ich will damit sagen, dass sie einfach auch, finde ich, sie werden halt auch zu wenig auf ihre Bedürfnisse angespielt. Mir persönlich kommt viel zu selten auch etwas mal wirklich so ganz klassisch über die Außen, dass man sich mal schnell durchsetzt und dann einfach ganz simpel innen oder in die Mitte dann reinschiebt, wo die Jungs dann halt einfach nur einnetzen müssen. Mhm. Aber ich finde, die machen ja unheimlich viel Meter für nichts oft. Und ich glaube, das ist so ein Problem, was der Kader im Moment hat, dass sie diese Stürmer, die unterschiedlich auch auf dem Platz sind, aber zu wenig dann individuell anspielen.
Und dann wird der Frust auch sehr groß, ja, wenn irgendwann halt überhaupt nichts aus dem Mittelfeld oder von hinten kommt. Ja. Das ist halt das große Problem. Das hat man in den letzten Spielen gemerkt. Was ist denn noch drin für den FCK? Sebastian, wir haben ja auch vor der Saison schon die Ziele, die wurden ja früh formuliert mit besser als letzte Saison. Jetzt stehen sie aber da auf diesem Platz 7. Der scheint relativ einzementiert, will ich jetzt nicht sagen. Es sind 4 Punkte auf die Hertha, die ist auf 6, aber so eine große Verbesserung ist nicht mehr drin in dieser Saison.
Nee, eine große Verbesserung auf gar keinen Fall. Wir haben ja hier auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Theoretisch Platz 6 wäre noch möglich. Das wäre dann quasi das Ziel erfüllt, besser zu sein als vergangene Saison.
Und da geht es ja auch um die Fernsehgelder,
genau,
die dann steigen.
Also ich glaube, jeder Platz, den man da noch gut machen kann, ist natürlich wichtig fürs TV-Geld, gar keine Frage. Aber im Endeffekt muss man jetzt ja schon sagen, mit allem, auch wie sich die Verantwortlichen gegeben haben und nach allem, was man so den Eindruck hat, das kann ja eigentlich, also wenn es jetzt so bleibt und wir gehen mal davon aus, es bleibt so, dann ist es eine enttäuschende Saison, ist ja ganz klar. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie geht's dann in der kommenden Saison weiter, weil ich schon die Befürchtung habe, dass der ein oder andere Leistungsträger, sich dann verabschiedet. Lukas Sirch wird zum Beispiel mit Mönchengladbach in Verbindung gebracht. Ich bin mal gespannt, wer für mich leider jetzt in der Rückrunde bisher recht enttäuschend auftritt, ist Nathan Skitte, der ja zum Spieler der Hinrunde sogar gewählt wurde, aber irgendwie ist da jetzt seit der Rückrunde der Wurm drin. Aber wenn der nochmal zu alter Stärke findet, glaube ich, hat der auch auf jeden Fall Potenzial, höher zu spielen und vielleicht auch dann von einem anderen Verein weggekauft zu werden. Von daher mache ich mir da schon so meine Gedanken, wie die Mannschaft dann nächste Saison aussieht.
Und die Frage ist natürlich auch, Marius, was passiert mit Thorsten Lieberknecht, denn die Diskussion war ja schon da. Jetzt hat Marcel Kloß, der Sportdirektor, ihm nochmal das Vertrauen mehr oder weniger zugesagt, aber das ist beim FCK ja keine Garantie. Man kennt Thomas Sengen und da muss man natürlich auch mal abwarten, was passiert mit dem Trainer. Glaubst du denn, dass er nochmal die Chance bekommt, auch in die neue Saison zu gehen?
Die Frage beantworte ich dir gleich nochmal kurz darauf, was Sebastian eben gesagt hat. Das war für mich auch einer der Kardinalsfehler, die der FCK schon vor der Saison gemacht hat. Man hat gesagt, wir wollen besser sein als letzte Saison. Das heißt Platz 6. Aber insgeheim war es dann doch, eigentlich wollen wir hoch. Und du hast auch so eingekauft mit Ivan Pretzain, mit Skytte, mit Jolie. Das sind alles Namen mit Kunze auf der 6, mit Sahin, der bei Elversberg letzte Saison eine Wahnsinnssaison gespielt hat. Du hast eingekauft, um ganz oben mitzuspielen. Und dann kann ich nicht nachvollziehen, dass man sagt, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, wir wollen besser werden als letzte Saison. Entweder du hältst dich komplett zurück und sagst, wir gucken, wir hatten gerade einen Umbruch in der Mannschaft und wir müssen mal schauen, wo wir stehen. Oder du sagst, ey, wir haben jetzt so eingekauft und mit dem Kader wollen wir nach oben. Und das ist mir schon vor der Saison ein bisschen negativ aufgefallen. So, ja, was wollt ihr denn jetzt eigentlich? So, dann, wenn ihr es wollt, dann sagt's einfach. Und ich weiß nicht, ob sie ein bisschen Druck rausnehmen wollten, aber natürlich auch mit den ganzen Spielern, die du holst, mit der Euphorie, die du nochmal entfachen kannst, holst du natürlich auch die Leute ab. Und alle wissen so, wenn die schon ansagen, wir wollen besser werden als 6, natürlich spielst du nicht um Platz 4 bis 6 in so einer Saison.
Ja, andererseits haben sie Jahre davor überhaupt keine Ziele offiziell bekannt gegeben. Das muss man ja auch mal sagen.
Man muss vielleicht auch kurz dazu sagen, wir haben genau über das Thema ja auch mit Thomas Hengen hier an der Stelle gesprochen, der auch gesagt hat, was ich auch nachvollziehen kann, es wird natürlich irgendwo auch immer erwartet, dass man als Verein ein Ziel ausgibt. Und dann gibt man eins aus, aber da bin ich auch bei dir, das ist weder Fisch noch Fleisch, das ist halt relativ schwammig zu sagen, besser als letzte Saison. Das war so das, darauf haben sie sich dann committed, das war so das Minimum an Ziel, was sie ausgeben wollten. Aber wie du ja auch schon sagst, mit dem, was man an Spielern geholt hat, mit dem, wie man aufgetreten ist, war eigentlich klar, okay Leute, dann sagt doch einfach, ihr wollt hoch. Ne? Ich meine, klar, vielleicht ist dann da auch so ein bisschen der Vorbehalt schwingt dann da so mit, dass wenn man das dann ausgibt und dann im Endeffekt dieses Ziel nicht erreicht, dass es ja dann vielleicht auch Konsequenzen geben muss.
Ich möchte nochmal auf die Frage nach dem Trainer zurückkommen, vielleicht sogar an beide. Marius, Thorsten Lieberknecht als Pfälzer, natürlich hat er einen gewissen Bonus gehabt oder hat ihn im Prinzip immer noch. Glaubst du ernsthaft, dass er nochmal die Chance bekommt, die Mannschaft in die neue Saison zu führen?
Jetzt mit der Aussage von Marcel Kloß glaube ich ja, weil wenn er es jetzt nicht machen würde, dann ja, würde er sich selbst verkaufen und dann muss er jetzt auch quasi zu seinem Wort stehen. Nach dem Nürnberg-Spiel war ich mir unsicher und ich glaube auch, wäre das Derby anders ausgegangen gegen den KSC, hätte es richtig, richtig eng werden können. Das Problem ist, ich finde, man kann auch nicht immer alles am Trainer festmachen. Von der Person her passt er super, du hast gerade schon gesagt, als Pfälzerbub, der hat Stallgeruch, der passt hier einfach hin, der ist beliebt bei den Leuten.
Und er hat schon Erfahrung.
Absolut.
Mit Braunschweig, mit Darmstadt.
Mit Darmstadt.
Das hat man ja gesehen.
Er hat gezeigt, dass er mit Mannschaften aufsteigen kann. Für mich auch ein bisschen das Problem, was wir eben auch schon mal so ein bisschen angerissen haben. Du hattest quasi innerhalb von 6 Monaten, 7 Monaten 2 größere Kaderumbrüche. Vor der Saison so viele Spieler gegangen. Wir haben gerade schon ein paar aufgezählt, die neu gekommen sind. Dann hast du einen riesen Kader, den du irgendwie unterhalten musst. Dann verletzt sich dein bester Stürmer. Du hast im Winter nochmal einen Umbruch, wo 3, 4 Jungs weggehen mit Raschel, mit Tetschi. Und du musst immer wieder quasi so von neu anfangen und hast nie so einen richtigen Kern zusammen, der sich auch mal einspielen konnte. Und ich glaube schon, dass der FCK von der Qualität von den Spielern eigentlich eine Mannschaft hat, die oben mitspielen kann. Und deswegen vielleicht sollte man ihm da auch nochmal eine Vorbereitung geben mit den fitten Spielern, wo man sagt, und jetzt kannst du dir aus dem Kern eine Mannschaft formen, eine Mannschaft aufbauen, die ein bisschen eingespielt ist. Aber auch wenn der FCK mit Thorsten Lieberknecht in die neue Saison geht, dann muss es von Anfang an funktionieren.
Und Lukas, es sind ja noch 7 Spiele, muss man ja auch mal sehen. Ja. Und da kann ja noch einiges passieren. Sowohl was meine Serie im positiven Bereich angeht, kann ich der Mannschaft durchaus auch zutrauen, dass sie mal jetzt die Kurve bekommt und nicht nach einem guten Spiel direkt wieder in der nächsten Woche zumindest dann mal auswärts versagt. Und interessanterweise nach dem Heimspiel gegen Düsseldorf, dann gibt es 2 Auswärtsspiele in Berlin und in Kiel. Ja. Das ist, glaube ich, so ein Schlüsseltermin praktisch oder 2 Termine, wo die Mannschaft beweisen kann, dass sie auswärts auch performen kann.
Absolut. Und aber da glaube ich schon auch, wenn sie das nicht machen, dann wird es auch für den Lieberknecht eng. Also ich glaube, wenn du jetzt beispielsweise in Düsseldorf verlieren solltest.
Das ist ein Heimspiel, also gegen Düsseldorf.
Ist dann ein Heimspiel, das tut nochmal mehr weh.
Und dann haben die Reporter gerne mal ausgerechnet gegen Markus Anfang Fortuna Düsseldorf.
Ja. Und deshalb, also ich glaube, so meine Wunschvorstellung wäre jetzt schon, also ich kann da Marius zu 100% recht geben, er ist für den FCK der perfekte Typ einfach. Und ich glaube, wenn er jetzt auch die Saison gut zu Ende bringt, dass er nochmal dann auch eine Chance bekommt, nochmal in der neuen Saison anzufangen, da würde ich jetzt dann auch sagen, dann ja, kann man ihm nochmal 4-5 Spiele geben und dann kann man ja sich immer noch entscheiden, ob man dann einen anderen Trainer möchte, aber ich würde es auf jeden Fall jetzt zu Ende spielen mit ihm. Aber klar, wenn jetzt 3 Niederlagen in Folge kommen sollten, dann glaube ich, sind wir uns alle hier einig, dass es eng wird.
Ich glaube, die große Krux bei Thorsten Lieberknecht ist ja, dass ich glaube, es gibt fast niemanden, der ihn nicht sympathisch findet. Noch dazu ist er Pfälzer, deswegen irgendwie hat man so das Gefühl, alle wünschen sich, dass gerade dieser Lieberknecht beim FCK Erfolg hat. Ne?
Aber du merkst jetzt schon, also ich habe jetzt gerade letztes Wochenende ja dann auch mit den Fans gesprochen für deinen FCK und das war jetzt, würde ich sagen, so das erste Mal, dass auch die Fans, zumindest bei mir jetzt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber so das erste Mal gesagt haben, sie sind sich nicht mehr ganz sicher, ob das mit Lieberknecht passt, weil häufig wurde gesagt, es fehlt so das Spielsystem.
Aber auch er selbst bei den Interviews nach dem Spiel, wir haben ihn ja eben gehört, er wirkt so ein bisschen ratlos, weil er auch keine Lösung hat für dieses Problem, was zurzeit die Mannschaft hat.
Ja, also ich glaube, das ist nie gut, wenn ein Trainer ratlos wirkt in so einer Situation. Also ich glaube, da weiß nicht, ob er sich da so selbst auch so einen Gefallen getan hat, es wirkt zumindest so. Also es hat niemand eine Erklärung, die Spieler wissen es nicht, der Trainer weiß es nicht, also an irgendwas muss es ja
liegen. Ja, andererseits kann das ja nicht schön reden. Also ich meine, es war halt nicht gut.
Ja, ich finde, er wirkt manchmal ein bisschen ratlos, weil er es selbst nicht versteht. Aber was bei ihm auch immer wieder rüberkommt, ich habe das Gefühl, er ist teilweise auch so niedergeschlagen und so ratlos, weil ihm so viel dran hängt. Und das ist was man selten sieht. Er hat auch immer wieder auf der PK betont, der ihn am meisten unter Druck setzt und der am meisten von ihm abverlangt,
ist er selber. Ne?
Das ist er selbst. Und man merkt einfach, wie viel Bock dieser Mann darauf hat, mit seinem FCK erfolgreich zu sein. Und wenn es dann natürlich mal hapert irgendwo, ist, glaube ich, er wirklich der am meisten darunter leidet, der auch sagt, du, nach Spieltagen, da kann ich nicht pennen. Ich bin wach bis in die Puppen, ich bin so voller Adrenalin.
Und dann guckt er Flutlicht.
Und dann guckt er Flutlicht.
SWR Sport.
Entschuldigung.
Genau. Wie es heute heißt.
Genau.
Ja, genau.
Aber er hatte damals nachgefragt, ob es Flutlicht noch gibt. Und
fand ich übrigens sehr interessant. Also er ist immer noch der Pfalz verbunden, das merkt man auch. Und er ist dem Verein verbunden. Und du hast völlig recht, er will unbedingt Erfolg haben. Und das ist, glaube ich, dann für ihn persönlich noch schwieriger.
Absolut.
Wenn es denn nicht läuft, da Gründe für zu finden. Sebastian, ich habe es fast erwartet, wenn man so ein tolles Format macht wie dein FCK, dass da natürlich auch Fragen unserer User kommen an diese beiden Protagonisten, oder?
Absolut. Ein Haufen Fragen sind natürlich auch an euch reingekommen. Ich sehe schon, ihr freut euch sehr drauf.
Wahnsinn. Schön.
An dieser Stelle muss man ja vielleicht auch nochmal, bevor wir uns jetzt ganz intensiv auch euch nochmal widmen als Person, vielleicht nochmal viele Grüße auch an Desi loswerden an der Stelle.
Unbedingt.
Ganz, ganz liebe Grüße an Desi.
Schön, dass du das genauso wiederholt hast. Die ja auch Teil von deinem FCK ist, aber ja auch schon mal hier war und natürlich ja auch unser Betze-Freunde-Buch für uns eingesprochen hat.
Unbedingt.
Aber kommen wir zu den Fragen an euch. Stefan, nicht unser Stefan, ein anderer Stefan, schreibt, herzlichen Dank für das tolle Format. Mich würde interessieren, ob ihr das Video als Fan des FCK produziert oder als neutrale Reporter, die ihr ja eigentlich beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen sein solltet.
Tolle Geste jetzt. Marius hat das Mikrofon schön zu Luca geschoben. Wir haben ja keine Kamera hier. Also
Moment, ganz kurz, Stefan schreibt noch dazu, ich meine mich erinnern zu können, dass Daisy mal erwähnt hat, dass sie kein Fan des FCK im engen Sinne sei oder anders gefragt, könntet ihr das Format auch für den VfB, Mainz 05 oder sogar die TSG Hoffenheim produzieren?
Okay, also ist eine gute Frage und ich glaube, das interessiert auch viele. Also in erster Linie sind wir ja Journalisten. Marius und ich auch. Natürlich sind wir auch beide aus der Region und ich glaube, wir würden jetzt lügen, wenn wir sagen würden, dass wir zumindest nicht eine Verbundenheit zum FCK irgendwo haben, aber trotzdem sind wir halt auch Mitarbeiter vom SWR und da müssen wir neutral über den FCK berichten. Natürlich ist es ein sehr fannahes Format und wir sind ja auch sehr locker in der Ansprache. Deshalb kann ich verstehen, dass da manchmal der Eindruck entsteht, dass wir totale Fans vom FCK sind. Aber ich würde mich jetzt tatsächlich, seit ich beim SWR auch arbeite, da hast du einfach so eine Distanz dann auf einmal auch zu dem Verein, dass ich mich da jetzt tatsächlich nicht als Fan bezeichnen würde. Und ich glaube, das sollte auch unser Anspruch sein. Wir müssen auch Dinge kritisieren, wenn sie nicht gut laufen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für Außenstehende dann manchmal auch schwierig zu greifen ist, weil wir auf der einen Seite ein sehr lockeres Format machen, auf der anderen Seite müssen wir halt dann auch, ja, wenn es nicht läuft, das so ansprechen. Und das will ich mir auch nicht nehmen lassen als Journalist.
Das wird aber auch durchaus thematisiert, ja. Marius. Wenn es nicht läuft wie in deiner letzten Folge, dann wird das auch durchaus mal kritisch angemerkt.
Ja, und genauso muss es auch sein. Also wenn wir das nicht mehr haben sollten, dann können wir mit dem Format aufhören. Weil am Ende des Tages, wir arbeiten nicht für den FCK oder den VfB oder Mainz 05 bei auch den anderen Formaten, die wir hier haben, sondern wir sind Journalisten, wir arbeiten für den SWR. Und natürlich ist es ein Fanformat und bei Siegen, wenn wir Fans dabei haben, ist die Stimmung natürlich über allen Wolken und es läuft. Aber genauso müssen wir auch ansprechen, wenn was scheiße läuft, wenn ein Spieler mal irgendwie eine Riesenchance vergibt und wir das ein bisschen flapsig ansprechen, das muss auch mal sein, das darf auch mal sein. Und ich glaube, am Ende ist es wichtig, dass man das mit dem nötigen Respekt macht und dass auch die Spieler wissen, wenn man da mal ein bisschen was Lockeres sagt, das ist nichts Persönliches, sondern das ist einfach ein Format für ein bisschen jüngere Leute. Dementsprechend ist auch die Ansprache.
Gilt ja, Sebastian, im Prinzip auch für unseren Podcast, genau. Wobei wir ja teilweise die Protagonisten selbst als Gast haben. Das ist dann immer ein schmaler Grat, nach so einem 0-4 zum Spieler zu sagen, und wie ist die Stimmung? Ne? Das ist halt sehr schwierig.
Das ist dann in dem Fall schwierig, aber was ich generell dazu sagen wollte, weil im Prinzip, das gilt ja in weiten Teilen wirklich auch für den Podcast, man muss natürlich sagen, solche Formate wie dein FCK, solche Formate wie unser Podcast leben natürlich von den Fans und sind natürlich in erster Linie für die Fans produziert. Das ist natürlich irgendwo auch was, was uns, sage ich mal, entgegenkommt, weil das, was Luca und Marius gesagt haben, das gilt für mich natürlich auch als Mensch, der in Kaiserslautern geboren worden ist und schon als Kind auf dem Betze war. Natürlich ist man dem Verein irgendwo nah, das ist völlig klar. Und natürlich kommt einem das dann auch entgegen, dass es heutzutage diese Formate überhaupt gibt. Die gab es ja ganz lange gar nicht, sowas wie unser FCK-Podcast oder dein FCK. Von daher können wir uns da schon auch, glaube ich, ein bisschen mehr ausleben als in anderen Formaten, wo man noch ein bisschen, sag ich mal, noch journalistisch neutraler und distanzierter sein muss. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Und von daher, ich werde das tatsächlich auch relativ oft gefragt. Und das, was Luca gesagt hat, beschreibt es auch sehr, sehr gut. Je länger du diesen Job machst, desto emotional distanzierter bist du von diesem ganzen Geschehen auf dem Platz. Das habe ich bei mir extrem gemerkt. Also wenn du drüber berichtest, abstumpfen klingt so krass und so negativ. Aber so ein bisschen beschreibst du es auch, weil du kappst so ein bisschen die Gefühle ab und machst halt deinen Job.
Mir kommt dabei noch zugute, dass ich als Reporter ja nicht nur auf dem Betzenberg rumturne sozusagen, sondern auch viele Kicks in Hoffenheim oder in Mainz.
Hört, wo ich überall bin.
Nein, ich wollte damit nur sagen,
Ein Mann mit Format,
genau. Andererseits, ich habe ja im Gegensatz zu euch, weil ich ja schon 3x7 bin, schon die Meisterschaft 91 fürs Radio kommentiert und war bei diesen ganzen großen Erfolgen dabei. Ich erinnere daran, das wisst ihr ja alles gar nicht mehr, die Lauterer haben schon mal Champions League gespielt.
Jetzt hör auf. Ja.
Sellemuls. Lass uns doch noch ein paar Fanfragen machen, dass wir echt auch noch ein bisschen was über die Jungs erfahren. Markus fragt...
Ich heiße Marius.
Eieiei.
Manchmal kommt es raus, so ins Alter.
Der alberne Marius.
Ist es häufig der Fall, dass ihr nach dem Spiel als Presseleute angegangen werdet, nur weil ihr Interviews machen wollt? Und ist das bei Sieg und Niederlage unterschiedlich?
Nö. Also die meisten Begegnungen sind immer lustig und sehr freundlich. Ich wurde bisher einmal angegangen, aber das war jetzt auch nicht, also das muss man jetzt auch nicht größer machen, als es war. Das war eine Niederlage und ich habe da, glaube ich, auch einfach ein bisschen einen doofen Moment verpasst, als ich den Fan angesprochen habe. Aber das hat sich dann auch recht schnell geklärt. Er wollte einfach nicht gefilmt werden. Da, also das ist ja dann auch auf jeden Fall, das muss man dann auch respektieren. Da waren dann, glaube ich, einfach zu viele Emotionen drin. Aber ansonsten durchweg positive Begegnungen bisher. Aber ich mache es auch noch nicht so lange wie der Marius. Vielleicht hat der schon die ein oder andere...
Er schüttelt so ein bisschen den Kopf.
Ich meine, der große Vorteil ist aber natürlich auch, die Leute kennen euch ja mittlerweile. Ne? Das Format ist in der Fanszene schon recht bekannt. Und ich glaube, wenn ihr euch Leute aussucht und auch Orte aussucht, wo ihr mit den Leuten sprecht, ja. Ihr geht ja jetzt zum Beispiel nicht, was ich auch keinem Journalisten unbedingt empfehlen würde, ihr geht jetzt nicht unbedingt hinter die Westkurve und versucht mit den Ultras zu sprechen, ja. Weil die möchten sowas nicht, das respektieren wir natürlich und deswegen fragen wir eher die Normalo-Fans sozusagen. Ne?
Und du sprichst gerade genau zwei ganz wichtige Punkte an. Es hat sich in den letzten Jahren verändert, das Verhältnis mit den Fans. Weil ich weiß, als ich angefangen habe, auch mal so Fanumfragen zu machen, was noch nicht jetzt explizit war für das Format, also als uns noch keiner auch mal erkannt hat und gesagt hat, hey, schön, dass ihr das macht, da war es noch deutlich feindseliger, weil mit der Polizei, der zweitgrößte Feind von Fußballfans, das sind die Medien, gefühlt. Und da gab es schon immer mal wieder Situationen, wo es ein bisschen brenzliger geworden ist. Letztes Jahr beim Auswärtsspiel vom KSC hatte ich mal einen kleinen Zwischenfall mit einem netten Herren aus Baden, aber auch beim FCK, wo es immer mal wieder kam, wo Jungs von der Szene kamen und mir zwei, drei nette Worte mitgegeben haben. Das hat sich aber deutlich gebessert. Ich würde es mal sagen, was du auch eben angesprochen hast, es ist inzwischen so ein bisschen so ein Gentleman Agreement. Die wissen, wir laufen hier rum, wir wissen, sie wollen nicht gefilmt werden, wir halten da jetzt nicht mit der Kamera drauf und zeigen alle ganz, ganz close vom Gesicht her und sagen, ach, der steht übrigens in 8-2 und ist da und da unterwegs. Sondern es ist inzwischen so ein bisschen Gentleman Agreements, die wissen, wir machen unser Zeug, wir filmen die nicht und deswegen ist es da okay.
Ich muss zu der Sache sagen, mir ist es ein einziges Mal tatsächlich auf dem Betze passiert, als ich mit Kamerateam unterwegs war, dass mir auch mal Prügel angedroht worden sind. Das war aber zu Zeiten, als es in der dritten Liga Richtung Abstieg ging. Also da war es halt einfach auch sportlich schwierig. Und es ist auch nochmal ein Unterschied. Ihr macht ja oft eure Fantöne auch mit dem Handy, ne? Oder beziehungsweise eure Gesichter kennt man auch. Und wenn dann halt da so ein Kamerateam rumläuft, ist auch nochmal was völlig anderes. Und ich glaube, was auch noch vielleicht für die Leute daheim interessant ist zu wissen, Stefan und Marius, ihr seid ja quasi Teil der Sportredaktion. Das heißt, ihr macht ja fast ausschließlich Sportsachen, auch wenn es vielleicht ab und zu mal ein Ausflug woanders hingeht. Der Luca und ich, wir sind ja hier Reporter im Studio in Kaiserslautern beim SWR und wir machen auch andere Sachen und da begegnet einem das schon auch häufiger mal. Oder häufiger ist vielleicht übertrieben, aber man wird eher auch nochmal im anderen Kontext vielleicht angefeindet und nicht nur beim Fußball. Ja. Wobei, auch die Geschichte möchte ich euch noch erzählen. Einmal hätte ich tatsächlich fast vor der Kamera eine aufs Maul bekommen. Das war damals beim Eishockey, als der Adler Mannheim Trainer nicht so begeistert von meinen Fragen war, obwohl ich noch gar keine gestellt hat.
Aber warst du da nicht auch ein bisschen selbst dran schuld? Oder wie war das nochmal? Die Geschichte musst du erzählen, weil ich erinnere mich, die ist lustig, oder? Was
war
da nochmal?
Ich war selbst dran schuld.
Nicht dran schuld, aber
nein,
was war da nochmal?
Das waren Playoff-Spiele, Adler Mannheim gegen Eisbären Berlin, das entscheidende Spiel. Und die Adler Mannheim haben zu Hause gegen die Eisbären verloren, waren dann raus. Und ich wollte einfach nur nach dem Spiel ein Interview mit dem damaligen Adler-Trainer machen. Simpson hieß der. Es gab eine Pressekonferenz und nach der Pressekonferenz habe ich ihn gefragt, hier können wir bitte noch kurz zwei, drei Fragen für die ARD machen, halt mit Kamera dann. Und dann haben wir uns aufgebaut und in dem Moment, als der Kameramann sich so eingerichtet hat, hat er gesagt, any dumb questions, I will knock you down on the floor.
Ah, okay.
Also ich hatte noch keine Frage gestellt und wir haben uns zum ersten Mal gesehen.
Da hat er aber recht, glaube ich.
Ne? Ja, der hat schon gewusst, woran er bei
genau,
mir ist, auf jeden Fall.
Genau.
Aber es ist tatsächlich schon manchmal erschreckend, was man so mitbekommt. Ich hatte da noch einen kleinen Vorfall, das war dritte Liga, Auswärtsspiel bei Wien Wiesbaden. Die Fernbusse haben sich getroffen und Autos und sind alle zusammen nach Wiesbaden gefahren. Und da musste ich drehen für ein Stück für die Nachrichten. Und da hat sich auch die Szene getroffen. Und da waren schon die ersten Jungs, die auf mich zukamen, die gesagt haben so, ey, Vorsicht und keine Ahnung. Und ich habe alles andere gedreht, war alles kein Problem. In Wiesbaden selbst wurde mir dann das Mikro aus der Hand geschlagen. Jetzt nicht unbedingt von der Szene, aber nach dem Spiel, weil verloren. Das war ein ganz, ganz wichtiges Spiel damals um den Aufstieg. Und dann war das Relegations-Hinspiel auf dem Betze gegen Dresden. Desi und ich haben mit Rossi, mit dem ehemaligen Medienverantwortlichen, in der Stadt gesessen und Kaffee getrunken. Und da kam ein junger Mann aus der Szene, 2 Meter groß, hat sich überall vorgestellt mit Hand und hat dann nur zu mir gesagt, du Marius, Format, echt nett, macht er gut. Wenn du uns noch einmal filmst, wenn wir uns treffen wie vor Wiesbaden, dann haben wir ein Problem. Und das Problem ist, du stehst da halt mit deinem Gesicht und die Leute erkennen dich wieder. Und das kann natürlich positiv, aber auch negativ sein.
Das ist der große Vorteil des Podcasts ohne Kamera.
Ja, ja. Du, die Leute, also der SWR weiß schon, warum er die 2 vor die Kamera lässt und
genau.
Uns nicht.
Ne? Ja, das ist auch Auslegung.
Das ist ja klar.
Ich sage auch immer, ich habe eher ein Radiogesicht.
Wir haben jetzt schon echt eine ganze Weile gequatscht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen auch nochmal
über zum das Ende kommen.
Ja, noch nicht ganz zum Ende kommen, aber lass uns noch so ein paar generelle Dinge über das Format einfach besprechen. Ne? Also da kamen auch einige Fragen dazu, aber jetzt mal so ganz allgemein. Wie viel Arbeit, wie viel Vorbereitung steckt in so einer Folge Dein FCK? Wie lange seid ihr damit beschäftigt? Wie umfangreich ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Wie wird das produziert? Das sind viele Fragen auf einmal, aber
Feuer frei. Ich fange einfach mal an und wenn ich was vergesse, dann ergänzt du es. Also, es ist schon sehr viel Arbeit tatsächlich. Also die Videos sind ja jetzt in der Länge zwischen 5 und 7, 8 Minuten. Und im Prinzip läuft es so ab, dass wir natürlich das Spiel gucken müssen, die Fantöne holen müssen und dann im Prinzip einen ganzen Tag das Skript schreiben. Also da geht im Prinzip ein ganzer Vorbereitungstag an.
Ach, ihr habt tatsächlich ein Skript für diese
Folge. Ja, ja, ja. Ja, ab und zu machen wir es auch so.
Diese jungen Leute bereiten sich tatsächlich Vorstellung.
Und was halt extrem viel Arbeit ist, sind die ganzen Töne, die ja nach den Spielen dann entstehen. Die werden teilweise dann von uns selbst geholt, du holst sie selbst oder ja meistens auch selbst, die dann anzuhören, zu gucken, wie kann man die sinnvoll einbauen, wo passt, dann wo passt da vielleicht jetzt auch noch ein Witz mit rein. Also du hast unheimlich viel Material, so ein Spiel geht ja auch 1,5 Stunden, da willst du die Highlights hier raussuchen und da geht im Prinzip schon ein ganzer Tag drauf und Montags produzieren wir das dann immer in Mainz. Da sind wir dann in so einem Greenscreen-Studio, haben dann unser Skript und dann sind wir da eigentlich auch nochmal den ganzen Tag mit beschäftigt, das zu schneiden. Also im Prinzip gehen dann schon so 2, 2,5 Tage drauf. Kommt auch immer drauf an, wann das Spiel ist. Sonntags hast du halt dann wenig Vorbereitung, da musst du viel noch dann am nächsten Tag montags vorbereiten. Aber ja, ich sitze da schon recht lange dran.
Ich glaube, Marius, der Cutter hat auch relativ viel Arbeit, ne? Weil die Dinger sind ja tatsächlich sehr, ich sag jetzt mal modern produziert. Schnelle Wechsel.
Und so könnte man es sagen, ja.
Viele Unterlegtitel noch oder Musik.
Ja, absolut. Also unsere Cutter und Cutterinnen, was die da auch montags immer zaubern, das ist Wahnsinn. Sie bringen auch oft selbst einfach Ideen mit rein, wo sie sagen, hey, warte mal kurz, lass mich mal kurz was ausprobieren und dann wird mal 5 Minuten auf den Tastenbild rumgehauen und auf einmal hast du da irgendwie einen Randsprung oder sowas oder eine Bewegung im Bild, wo du denkst so, saugeil so, woher kommt denn das auf einmal? Und dann machst du aus einer coolen Szene, machst du eine richtig, richtig coole Szene. Und ja, da gehört auch ganz, ganz viel dabei. Das sind ja nicht nur wir, die das dann machen. Was Luca gerade schon gesagt hat, wir schreiben das Skript und das sind unsere Ideen. Wir haben dann noch einen abnehmenden Redakteur, der am Ende nochmal drüber schaut und sagt so, ja, guck mal, vielleicht hier an der Stelle, sei da mal ein bisschen prägnanter, nimm hier mal ein bisschen Feuer raus. Und dann ist aber auch ganz, ganz viel an unseren Cuttern und Cutterinnen.
Wie viel Rohmaterial habt ihr da im Schnitt zur Verfügung, um auf diese 5, 6, 7 Minuten zu kommen?
Lass es am Ende vielleicht 2,5 Stunden sein mit allem.
Wahnsinn.
Du hast ja dann das Spiel, oft machen wir vor dem Spiel noch Töne. Dann hast du die Interviews von den Spielern, von Trainern. Teilweise nimmst du die PK noch mit rein, wenn da noch irgendwas Besonderes war. Dann hast du noch die ganzen Fanstimmen nach dem Spiel. Also das ist einiges an Material, was du dir da durchschauen musst. Und wie gesagt, du musst halt versuchen, welchen Teil nehme ich jetzt mit rein, welchen Teil lasse ich raus. Und das ist ja auch, manchmal nehmen wir ja auch Aussagen und reißen die so ein bisschen aus dem Zusammenhang, so dass es halt witzig ist. Ne? Das muss dann schon nochmal auflösen am Ende des Tages. Aber du hast schon immer relativ viel Material, was du da auf so einen Montag verwursten musst.
Ich glaube, man kann sagen, Teamwork makes the dream work, hat man auf jeden Fall mitbekommen bei euch. Hey. Wieder Geld ins Phrasenschwein. Vielleicht als Randinfo dazu, Stefan und ich, wir sind hier eine Two-Man-Show. Bei uns ist keiner mehr ansonsten hinten dran, sondern der Stefan und ich, wir machen den Podcast quasi komplett alleine.
Sind aber immer, ich will das gerne nochmal erwähnen, sind immer logischerweise angewiesen auch auf die Zusammenarbeit mit dem FCK. Absolut. Wir haben relativ viele Spieler, wir haben die Verantwortlichen hier gehabt. Also diese Zusammenarbeit, das muss man auch mal loben, die Absolut. Klappt vorzüglich.
Und die habt ihr ja auch, weil ihr habt ja dann auch oft dann am Tag nach dem Spiel nochmal Spielerinterviews. Oder auf zumindest, ob er die jetzt selber führt oder ob er darauf zurückgreifen könnt, das ist ja auch, in der Regel klappt das ja auch ganz gut, ne?
Ja, genau. Also für uns, wir machen ja immer noch einen Vorbericht für unsere aktuellen am Tag der Pressekonferenz.
Also da, fürs lineare TV.
Genau, fürs lineare
fürs SWR-Fernsehen.
TV. Like, wer es noch kennt. Ja. Und auch bei den Pressekonferenzen haben wir normalerweise zu 98% immer noch eins oder zwei Spieler. Dann am Spieltag natürlich selbst die ARD-Interviews nach dem Spiel plus dann eigentlich auch noch bei einem Nachdreh bekommen wir auch normalerweise den Trainer immer noch mal am Spielfeldrand und noch mal einen Spieler. Also das läuft schon ganz gut.
Lasst uns ganz schnell noch zwei, drei Fanfragen machen, dass wir echt so viele wie möglich unterbekommen haben. Noah fragt zum Beispiel, warum keine längeren Folgen?
Also ich bin meistens mit der Länge genau zufrieden. Also ich stell fest.
Das war nicht die Frage.
Nee, aber
es geht um das Format. Ja.
Also ich stell fest, oft gibt's einfach nicht mehr her. Also jetzt zum Beispiel letzte Woche gegen Nürnberg. Ich wollte damit sagen, dass ich habe selten das Gefühl, die Folge müsste irgendwie kürzer oder länger sein. Natürlich, wenn ein Spiel 4-0 für den FCK ausgeht, hast du auch viel bessere Töne. Du hast viel mehr Szenen. Bei einer Niederlage, erfahrungsgemäß, wollen sich die Leute nicht nochmal 3 oder 4 Gegentore vom FCK anschauen. Die O-Töne nach dem Spiel sind nüchterner. Aber wir haben im Prinzip, wenn wir jetzt so viel gutes Material haben, dass wir jetzt auf 8 Minuten kommen, dann können wir das auch durchaus machen. Also das ist nicht schlimm. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile einfach so ein Gespür dafür, was das Material hergibt und was nicht.
Genau das, was Luca sagt und was noch dazu kommt, wir haben ja auch eine Datenauswertung und das heißt, im Hintergrund wird auch schon geschaut, was ist eine ideale Länge für so ein Video? Was gucken sich die Leute an? Wann wird geskippt? Wann wird es zu lang? Wann ist es zu kurz? Und da haben wir auch intern quasi Vorgaben, in Anführungszeichen Vorgaben, die sagen, eine Länge, dein FCK, die Optimallänge ist zwischen, ich sag jetzt mal, 5 und 8 Minuten. Und viel länger sollte es nicht sein, weil dann die Leute einfach irgendwann abschalten.
Und Sebastian, ganz so lang sollte auch ein Podcast sein.
Das stimmt, aber
du hast
eine
noch
Frage muss ich auf jeden Fall noch stellen. Und ich habe auch extra Freundebuchfragen für euch mitgebracht. Da müsst ihr auch noch durch. Aber die Frage müsst ihr noch beantworten. Moritz möchte wissen, welche Tipps habt ihr für junge Leute, die auch im Sportbereich arbeiten möchten? Also im Sportjournalismusbereich nehme ich mal an.
So viele Praktika mitnehmen, wie es irgendwie geht, so viel praktische Erfahrung sammeln, wie es irgendwie geht und einfach versuchen, einen Fuß in die Tür zu bekommen und dann nicht mehr rauszugehen. So war es ja auch bei mir damals, wie ich beim SWR gelandet bin. Und ja, schon früh anfangen, Schülerzeitung, Schülerradio und sich mit dem Medium auseinandersetzen, vielleicht auch schon irgendwas Eigenes machen, Richtung Podcast oder was auch immer. Aber einfach dranbleiben und Gas geben und jede Chance zur Weiterentwicklung mitnehmen.
Sehr gut. Und dann müsst ihr auf jeden Fall auch hier noch durch, nämlich durch
das Betze-Freundebuch.
Normalerweise gibt es hier ein paar andere Fragen, weil ja normalerweise meistens Spieler hier stehen. An euch habe ich folgende Fragen. Mein erstes FCK-Trikot.
Ratinho.
Also, was war das? Das 98er Meistersaison? Oder?
98 Crunch Chips, ja. War 98, ne? Müsste 98 gewesen
97,
sein. 98. Hab ich tatsächlich auch nochmal zum 30. geschenkt bekommen, eingerahmt als Foto, hängt bei mir daheim.
Marius.
Ja, bei mir war es auch das weiße Adidas Crunch Chips, damals mit Olaf Marschall drauf. Ja, einfach ein schönes Trikot.
Ja.
Darf ich auch noch was dazu sagen?
Natürlich.
Ich habe nämlich noch ein Original-Polo-Shirt in Schwarz von der Meisterschaft 98, auch vom FCK. Das hängt bei uns noch zu Hause.
Und die gab es damals, glaube ich, hast du mal erzählt, sogar quasi als Geschenk für die Journalisten, die das begleitet haben, oder wie war das?
Dazu darf ich ja jetzt nichts sagen.
Okay, dann streichen wir das raus. Mein Lieblings-FCK-Spieler. All-Time.
All-Time. Srećan Lakić.
Oha.
Ja, und Ivo Iličević. So, die, das
weil
war
du
nämlich,
dieses Itch so gerne hast.
Genau. Nee, und ich glaube, weil das für mich das erste Mal ein Erfolgserlebnis war. Also diese ganzen 90er, die haben wir ja beide gar nicht miterlebt.
Ach,
und so 11, 12 war das die Zeit. Das, und ich fand, es war einfach eine geile Truppe auch.
Das legendäre 2:0 gegen die Bayern nach
genau.
Wiederaufstieg.
Ja.
Einmal Iličević, einmal Lakić.
Traumtor von Ivo damals. Wir erinnern uns alle dran. Lieblingsspieler all time. Ich würde schon dann fast sagen Olaf Marschall für mich, weil das so meine
Fußballgott.
Das sind so meine ersten Erinnerungen. Mit dem Lockenkopf bin ich aufgewachsen, mit dem Pflaster über der Nase. Das waren so meine ersten Erinnerungen an Fußball und für mich Alltime.
Dann mach gerade weiter. Das beste FCK-Spiel, das du je gesehen hast?
Gute Frage. 3-1 Derby-Sieg zu Hause nach 1-0 Rückstand gegen Mainz 05. Weinrote FCK-Trikots mit weißem Kragen. Martin Amedick wirft sein verschwitztes, mit Blut getränktes Derby-Sieger-Trikot in die Menge. Und ein kleiner Marius Müller hat sich hochgeschraubt und das Ding gefangen. Und das
Nein.
hängt noch zu Hause.
Stark. Oh, wow. Das wird aber schwer zu toppen jetzt, Luca.
Nee, das kann ich nicht toppen. Boah, muss ich mal überlegen. Puh. Also was mir schon sehr prägend in Erinnerung bleibt, sind beide Relegationsspiele gegen Dresden. Die haben, glaube ich, weil ich diese dritte Liga auch so emotional einfach fand und diese beiden Spiele, vor allem das Rückspiel, da waren Herr Zobel und ich auch noch länger in der Stadt unterwegs. Ich glaube, die so spontan muss ich da immer mal wieder dran denken.
Darf der ältere Herr auch noch
Nein,
seinen
also bitte,
Senf dazu geben?
Bitte.
6:2 in Köln, da war ich damals schon.
Ja, das ist natürlich.
Ja, das sind auch Erlebnisse gewesen, die vergisst man, ja, nicht so ganz schnell.
Und man muss ja dazu sagen, du wirst ja öfter mal von mir hier auch gehänselt, weil du schon 3 Tage alt bist, wie du ja selber auch sagst. Aber,
3x7.
3x7. Aber. Das muss man ja auch sagen, Stefan hatte immerhin das Privileg, was ihm keiner nehmen kann und worum ich ihn auch sehr beneide. Stefan hat noch so Menschen wie Fritz Walter live und in Farbe erlebt
er
und auch interviewen dürfen.
Ja, und er hat mir sogar mal eine handsignierte Flasche Fritz Walter Sekt persönlich überreicht damals, nach dem Interview. Das war wirklich ein Erlebnis.
Stefan, wir alle wünschen uns, dass es noch ganz lange dauert, aber wenn irgendwann mal, ich möchte noch nicht dran denken, aber der Zeitpunkt kommt, wo du vielleicht mal sagst, du willst in Rente gehen, dann machen wir da mal eine extra Folge drüber.
Unbedingt.
Über das, was du so erlebt hast.
Das werden wir.
Noch 2 Fragen. Ja. Lieblings-Betze-Choreo?
Berlin. Auf jeden Fall. War die krasseste. Ich glaube, die kann man nicht toppen.
Ja, also an Berlin kommt nichts dran vorbei. Obwohl ich wirklich sagen muss, was die Jungs und Mädels da in dem letzten Jahr abgerissen haben, ja, das habe ich so noch nie gesehen. Das war dann die letzten 4, 5 Spieltage gefühlt. Jedes Mal eine Choreo, Wahnsinn. Was mir auch noch im Kopf geblieben ist, ist diese Teufelsanbetung, wo ich dachte, was für eine geile Idee, wie der Teufel sich da erhebt. Und ich muss auch sagen, die gegen KSC mit den beweglichen Elementen, das war Wahnsinn.
Wollte ich gerade sagen, die italienische Sportzeitung La Gazzetta Dello Sport hat in ihrer Ausgabe jetzt geschrieben, La Choreografia Geniale del Kaiserslautern, mit einem Foto dieses Freistoßtores von Martin Wagner. Also das fand ich auch sehr beeindruckend, wie man so allein auf die Idee zu kommen, so eine komplette Spielszene vor der Westkurve darzustellen. Also Chapeau.
Also
Berlin natürlich auch, aber KSC, das hat mich sehr beeindruckt.
Das ist ja mittlerweile wirklich nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit, weltweit anerkannt. Also da kann man, ich muss öfter Hüte tragen, dass ich sie ziehen kann. Also da kann man wirklich nur den Hut ziehen. Der beste Betze-Fanartikel, den ihr besitzt?
Ich habe beim Auswärtsspiel in Babelsberg von einem Fan so einen Fischerhut geschenkt bekommen, den man auf beiden Seiten tragen kann. Also so ein Wendehut. Und der ist natürlich neben dem Trikot von Martin Amedick. Die beiden Sachen, die mir am besten gefallen.
Und Luca hat natürlich das FCK-Quietsche-Entchen in der Wanne, ne?
Ich habe ein Quietsche-Entchen, aber für mich als Pfälzer viel wichtiger natürlich ist Schoppeglas vom FCK.
Schoppe oder auch Doppelglas wahrscheinlich,
ja,
ne?
Doppelglas, Doppelglas, genau.
Darauf
ja.
ein Schluck Marius Mineralquelle.
Ja. Der Stefan hat hier eine Flasche Sprudel mit Marius Mineralquelle.
Aber wir sind ja beim Öffentlich-Rechtlichen und auch andere Marken sind ganz toll.
Genau. Und die habe ich selbst mitgebracht.
Sehr schön. Das
muss ich auch noch erwähnen.
Wunderbar.
Wunderbar, meine Herren, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ebenso.
Vielen Dank für den Besuch. Schlussfrage von mir, was macht ihr eigentlich am Wochenende, wenn Länderspielpause ist?
Ich bin am Sonntag in Herxheim beim Speedway.
Aha.
Und am Samstag könnte man mich vielleicht irgendwo bei einem sonnigen Tag in der Stadt in Mainz treffen.
Kannst du noch mal ganz kurz für alle erklären, was ist der Speedway?
Speedway ist das Sandbahnrennen, wo Motorräder in einem Kreis fahren und Gas geben
über
und
Sand.
Über Sand.
Kennst du nicht?
Ist ein Spaß für Rosenklein.
Muss ich mich
gibt's in Herxheim und in Altrip. In Altrip auch sehr beliebt. Diese Rennen immer und wird immer wieder gerne genommen für unser Fernsehformat. Also da bitte reinschauen.
Absolut, ist ein absolutes Highlight.
Luca, wie sieht
deine... Ich sitze im Flieger, ich habe nämlich Urlaub.
Sehr gut.
Am Freitag, genau.
Wunderbar, ja. Dann wünschen wir viel Spaß im Urlaub oder auf der Sandbahn oder egal, wo ihr auch seid und dieses Länderspiel-Wochenende verbringt. Also der FCK erst wieder im Einsatz am Samstag, den 4. April gegen Düsseldorf. Das Wiedersehen mit Markus Anfang, dem Ex-Trainer. Und danach gibt es natürlich wieder die neue Folge von Dein FCK, dem YouTube-Format von SWR Sport.
Und damit tschö.
Tschö.
Ciao, ciao.
Wiedersehen.
Nur der FCK. Der SWR Sport Podcast.
Tor!